DW Wissen.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Tobias Ullmeier. Sie hören dieses Wissenschaftsmagazin auf Ihrem Rechner? Könnte gut sein, dass da noch jemand anderes mithört im Kasten vor Ihnen, ohne dass Sie es merken, denn es gibt einen neuen, ganz perfiden Trojaner. Wer ihn haben könnte und wer ihn entwickelt hat, darüber spreche ich gleich mit unserem Computerexperten. Außerdem von mobilen Röntgenstationen im Schiffscontainer, von einem Kniff oder Knauf, mit dem man Krankenhausbakterien zumindest Einhalt gebieten könnte, und vom Quaken der Frösche. Radiologie, das ist ja inzwischen viel mehr als das einfache Röntgen eines Knochenbruchs, auch wenn das immer noch wichtig ist. Radiologie, das ist auch das Sichtbarmachen zum Beispiel von Tumoren oder Nierensteinen, und man braucht sie in der Therapie bei Krebsbestrahlungen etwa. Kurzum, die Radiologie ist aus der medizinischen Versorgung nicht mehr wegzudenken. In Deutschland gibt es ja auch Röntgeninstitute in jeder größeren Stadt, in vielen Entwicklungsländern allerdings nicht. Helfen könnten da mobile Radiologiezentren im Schiffscontainer. Die lassen sich problemlos in jedes Land transportieren. In Potsdam gibt es schon einen Prototypen. Thomas Giet hat ihn sich angesehen.
Das Radiologiezentrum in Potsdam steht im Schatten eines grauen Hochhauses. Das Hochhaus gehört zum Ernst-von-Bergmann-Klinikum, in dem Patienten behandelt werden. In dem kleinen und hellen Flachbau nebenan wird geröntgt. Mit seinen glatten weißen Wänden sieht die Röntgenpraxis stabil, aber auch ein wenig provisorisch aus. André Gladon von der Medneo GmbH.
Man muss sich das hier vorstellen, das ist ein komplett modulares System, bestehend aus hier vor Ort 14 Schiffscontainern, Seekontainer, so wie man sie aus dem Hamburger Hafen kennt. Und davor ist eine Fassade gesetzt und auch noch ein modulares Dach gesetzt.
Im Sommer haben Arbeiter die 14 Schiffscontainer zusammengeschoben. Wie mit einem riesen Dosenöffner haben sie dann Seitenwände herausgeschnitten, neue Räume geschaffen und so einen fertigen Flachbau errichtet. Im Gebäude selbst ist von den Schiffscontainern nichts mehr zu spüren. Die Besucher erwarten helle Wände und ein großzügiger Empfangsbereich. Schicker, dunkler Parkettboden, stilvolle Deko. Von hier führt ein Flur in den Radiologietrakt weiter. Mit Räumen für den Computertomographen und die Magnetresonanztomographie.
Bitte einatmen und die Luft anhalten. Weiteratmen.
Vom Arbeitsbereich blicken die Ärzte durch eine Glasscheibe in einen dahinterliegenden geschlossenen Raum. Einen gut verkleideten Schiffscontainer also. In ihm steht ein Computertomograph. Durch das Gerät, das aussieht wie ein Riesendonut, wird ein Mann geschoben, der auf einer Liege ruht. Radiologin Mechthild Bude-Hofmann.
Der Patient hat Steine in der Niere, kleinste Verkalkungen, und er hat Beschwerden. Wir schauen uns an, wo liegen die Steine. Liegen die Steine nur in den Nieren oder auch in den ableitenden Wegen, also in den Verbindungen zwischen Niere und Harnblase? Verstopfen Sie die Gänge?
Das CT-Gerät räumt den Mann. Kurz darauf sind auf dem Computermonitor der Ärztin die Bilder vom Bauch des Patienten zu sehen. Die Organe lassen sich darauf erkennen, genauso wie das Becken und die gesuchten Details.
Das Bild ist ein Querschnitt durch den Oberbauch und wir sehen im Anschnitt die beiden Nieren. Und im Nierenbecken auf der linken Seite sind zwei Nierensteine zu erkennen. Dann sieht man eine kleine Nierenzyste auf der anderen Seite, die ist hier gelegen. Zysten sind kleine Wassersäckchen.
In dem Radiologiezentrum in Potsdam arbeitet die Ärztin direkt mit dem Patienten. Sie führt das Erstgespräch, diagnostiziert seine Erkrankung anhand der CT-Bilder. Allerdings, Untersuchung und Diagnostik müssen nicht am selben Ort und durch den gleichen Arzt erfolgen. In einem Entwicklungsland etwa könnte medizintechnisches Personal den Patienten lediglich röntgen und die CT-Bilder dann per Internet weltweit verschicken.
Die Datenübermittlung erfolgt sogenannt asynchron. Das heißt, die Untersuchung wird erstmal vor Ort aufgenommen und dann wird das Bild, dadurch, dass die Bandbreiten von dem Internet eben sehr dünn sind, gerade in so Schwellenentwicklungsländern, stückchenweise nach Deutschland geschickt, zum Beispiel über Satellit, dann hier vor Ort wieder zusammengebaut und dann kann die Befundung eben hier in Deutschland erfolgen.
Satellitenantennen sind daher bereits auf dem mobilen Radiologiezentrum montiert, sagt André Gladon, der außen vor dem Containerkomplex steht und aufs Dach zeigt. Die Idee, die Schiffscontainer lassen sich samt technischen Geräten problemlos verschiffen. LKW können sie zum Endziel fahren, Arbeiter sie vor Ort zum Radiologiezentrum zusammenbauen. Länder wie Nigeria, Angola oder auch Libyen sind interessiert.
Wir hatten immer wieder Delegationen aus dem Ausland da, insbesondere aus Afrika oder aus dem Nahen und Mittleren Osten, die immer wieder gesagt haben, Mensch, könnt ihr uns nicht solche betriebenen Technologiezentren in der bildgebenden Diagnostik bei uns in den Ländern platzieren? Und hier gibt es ganz große Schwierigkeiten in diesen Ländern, weil eben das medizinische Personal eben sehr rar ist. Und da kam eben die Idee, dass wir so eine komplette modulare Radiologielösung aufbauen, die wir komplett vor Ort hinstellen können und von Deutschland aus aber dann auch tatsächlich betreiben.
Unterversorgten Ländern könnten die mobilen Radiologiezentren übergangsweise helfen. Die diagnostischen Befunde würden dann etwa aus Deutschland zurückgeschickt, die Patienten vor Ort behandelt. Interessenten gibt es. Eine Delegation aus Nigeria hat sich den Prototypen in Potsdam bereits angesehen.
Und wäre vielleicht gar nicht so unklug, diese Röntgencontainer vielleicht mit Kupfertürklinken auszustatten? Warum, werden Sie fragen? Nicht unbedingt aus ästhetischen Gründen, sondern aus hygienischen. Bakterien sind ja in Krankenhäusern ein großes Problem. Allein in Deutschland infizieren sich jedes Jahr etwa 400.000, vielleicht sogar 600.000 Krankenhauspatienten mit gefährlichen Erregern. Wunden können sich da infizieren und es kann zu Lungenentzündungen kommen. Und sogar bis zu rund 15.000 Menschen sterben jährlich durch Krankenhausinfektionen. Dabei könnte man diese Risiken mit eigentlich recht einfachen Maßnahmen reduzieren. Gudrun Heise.
Türklinken sind eine ideale Oberfläche für Krankheitserreger. In Kliniken werden die Griffe 1000-mal am Tag berührt. Da hilft auch die gründlichste Reinigung nicht. Die Keime vermehren sich rasant. Die Infektionsgefahr ist groß. Das Asklepios-Klinikum in Hamburg-Harburg hat eine erfolgversprechende Möglichkeit probiert, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Das Klinikum hat herkömmliche Türklinken durch Klinken aus Kupfer ersetzt. Der groß angelegte Test war erfolgreich, sagt Hygieneärztin Susanne Haggett.
Erfolgreich insofern, als wir feststellen konnten, dass auf den Klinken, die eine Kupferlegierung haben, weniger Erreger nachweisbar waren, als auf Klinken, die wir so allgemein haben, die diese Kupferlegierung nicht haben, die entweder aus Edelstahl sind oder aus Kunststoff.
Bis zu 2/3 weniger Erreger fanden sich auf den Kupferklinken. Das ist nicht nur im allgemeinen Klinikalltag wichtig, sondern gerade in so sensiblen Bereichen wie auf Intensivstationen. An den Tests war auch das Deutsche Kupferinstitut beteiligt. Es verknüpft Forschung und praxisnahe Anwendung miteinander und unterstützt Entwicklungen wie eben die Einführung von Kupferklinken. Sie bestehen aus 70% Kupfer und das wirkt antimikrobiell, so Susanne Haggett.
Sie können davon ausgehen, dass durch Ionenverschiebung die äußere Membran der Bakterien sich verändert und dadurch ein frühzeitiges Absterben beginnt. Also in der Zelle selbst die Veränderungen, die durch die Kupferionen erfolgen.
Die ersten Tests mit Kupferklinken haben die Asklepios-Kliniken 2008, 2009 durchgeführt. Sie haben aber nicht ausschließlich positive Ergebnisse gebracht. Die beziehen sich allerdings nicht auf die Wirkung, sondern vielmehr auf das Äußere, erläutert die Hygieneärztin.
Diese Klinken haben sich verfärbt, nachdem sie regelmäßig, mindestens einmal am Tag, mit einem Flächendesinfektionsmittel desinfizierend gereinigt werden. Und wenn Sie eine Verfärbung haben, also auf dem Dach, gefällt Ihnen das, wenn die Kupferprodukte sich grünlich verfärben? Das wollen Sie aber nicht an einer Türklinke haben, dann denken Sie, da ist es schmutzig.
Die Klinik hat der Herstellerfirma eine entsprechende Rückmeldung gegeben. Sie musste nachbessern, damit die Türklinken aus Kupfer in jeder Hinsicht in einem Krankenhaus einsetzbar sind. Es wurden andere Legierungen eingesetzt. Die haben bestimmte Labortests schon überstanden. Die Klinikleitung hat sich daraufhin entschlossen, nochmals Geld zu investieren.
Wenn wir mal von den hochwertigen Qualitäten, die wir ja in Kliniken benutzen, weil sie einem hohen Gebrauch standhalten müssen, ausgehen, dann haben wir mit den Kupferklinken ungefähr nochmal 50% mehr an Kosten.
Die Ergebnisse sprechen für sich. Aber Kupferklinken können die üblichen Hygienemaßnahmen nicht ersetzen. An die muss sich das Krankenhauspersonal nach wie vor konsequent halten. Und für Besucher gibt es überall im Klinikum Desinfektionsspender und den dringenden Aufruf, sie auch zu benutzen. Eine wertvolle Ergänzung ist der Einsatz von Kupfer in jedem Fall, nicht nur bei Türklinken.
Es gibt andere Gegenstände, die sehr häufig mit den Händen berührt werden. Also die Handkontaktflächen sind da ja ganz wichtig. Das sind zum einen Türöffner, die elektrisch funktionieren. Dann gibt es Kontaktpunkte zum Beispiel bei Fahrstuhlaufzügen, dort wo man Kassenautomaten hat. Aber auch im Patientenzimmer gibt es einige Anwendungsbereiche. Zum Beispiel in der direkten Patientenumgebung am Bett gibt es bestimmte Griffe, die beim Verschieben des Bettes immer wieder benutzt werden.
Jetzt sind zunächst einmal 600 Türklinken in einem Neubau des Klinikums angebracht worden. Es ist das größte Projekt dieser Art in Europa und den USA. Damit sind die Hamburger Asklepios-Kliniken Vorreiter in Sachen Krankenhaushygiene.
Kennen Sie das eigentlich? Man ist kurz davor einzuschlafen und dann legen die Frösche in der Nachbarschaft so richtig los. An Schlaf ist da ohne Ohrstöpsel erstmal nicht zu denken oder man riegelt sich hermetisch ab, macht das Fenster zu. Ja, Frösche, die gibt's fast in allen Ländern der Welt. Aber die Geräusche, die die von sich geben, die sind überall anders. Brigitte Osterrath, unsere Reporterin, die war deswegen regelrecht baff, als sie herausgefunden hat, dass Frösche nicht zwangsläufig quaken müssen. Hören Sie selbst.
Die einen lieben sie heiß und innig. Die anderen hassen sie, weil sie so viel Lärm machen. Frösche. Laut sind sie tatsächlich und das rund um den Erdball. Aber nicht jede Art quakt gleich. Bei einigen Arten würden wir in Deutschland gar nicht mehr von Quaken sprechen. Zum Beispiel bei diesem Hüpfer hier. Der gepunktete Laubfrosch lebt in weiten Teilen Südamerikas. Er ist hellgrün mit vielen kleinen roten oder weißen Punkten und hat riesengroße Augen. Martin Jansen von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt hat schon viele Froscharten belauscht. Und einige davon klingen richtig schräg.
Der lustigste Frosch ist eindeutig der Ferrari-Frosch. So wird er von der dortigen einheimischen Bevölkerung in Bolivien genannt. Der, gerade wenn er in Chören ruft, tatsächlich sich anhört wie ein Ferrari, beziehungsweise auch wie so am Nürnburgring, diese Formel 1, die dann dort ihre Rennen fährt. So ähnlich hört sich das an.
Jansen erforscht Frösche in Mittel- und Südamerika. Oder vielmehr deren Gequake. Bioakustik nennt sich dieser Wissenschaftszweig. Zu Jansens Untersuchungsobjekten gehört auch dieses Exemplar hier. Physalaemus natareri, ein Frosch mit großen schwarzen Flecken auf dem Rücken, die aussehen wie zwei Augen. Aber Jansen und seine Kollegen sprechen lieber vom Maschinengewehrfrosch. Dann weiß jeder gleich, welcher Frosch gemeint ist. Diesen Schreihals hier, den komplett grünen Bolivien-Maki-Frosch, nennen die Forscher einfach die Ente. Und welcher Frosch ruft am lautesten? Vielleicht dieser Knickzehenlaubfrosch? Das kommt ganz drauf an, wie groß das Froschterritorium ist, sagt Jansen.
Je größer das Territorium, desto lauter muss er natürlich auch rufen, um das Territorium zu verteidigen bzw. auch Weibchen anzulocken.
Aha, das ist also der Grund für den Lärm. Frauen beeindrucken. Und das geht zum einen durch eine möglichst tiefe Stimme.
Je tiefer der Frosch ruft, desto größer ist er. Und das finden die Weibchen zum Beispiel in der Regel auch ganz gut.
Frösche erzeugen Geräusche, indem sie Luft aus der Lunge durch den Kehlkopf und an den Stimmbändern vorbeipressen. Genauso wie wir Menschen auch. Sind die Tiere größer, ist für gewöhnlich auch der Schallkörper größer, in dem der Laut entsteht. Und deshalb klingt das Geräusch tiefer. Das hier ist Leptodactylus fuscus aus der Familie der Pfeiffrösche. Und ja, wie die Laute schon verraten, riesig ist er nicht. Er ist nur 4 cm groß. Dieser Pfeiffrosch gehört zwar zur gleichen Familie, ist aber mehr als dreimal so groß wie sein Kollege von vorhin. Und das hört man auch.
Klar ist, dass tiefe Frequenzen sich viel weiter verbreiten können als hohe Frequenzen. Und dass hohe Frequenzen auch sehr leicht von Vegetation zum Beispiel gebrochen werden, könnte man sagen. Die kommen einfach nicht so weit im Wald zum Beispiel.
Paradebeispiel ist der etwa 20 cm große brasilianische Dieselmotorfrosch, Leptodactylus vastus. Seine tiefen Rufe hört man laut Jansen schon aus einem halben Kilometer Entfernung. Allerdings, auch bei Fröschen kommt es nicht nur auf die Größe, auf die Frequenz an.
Es kann auch sein, dass die Weibchen das ganz toll finden, wenn die einzelnen Individuen länger oder häufiger rufen. Und so kann man eben dann sozusagen als Froschmann dem Weibchen durch den Ruf auch zeigen, wie toll man ist.
Apropos häufig, da hat Martin Jansen mit seinem wasserdichten Aufnahmegerät schon Beeindruckendes gemessen. Einige Pfeiffroscharten nehmen das Gequake verdammt ernst.
Das war ganz beachtlich. Wir haben da Frösche gefunden, die bis zu 10.000, 11.000 Mal gerufen hat. Und eine Art kam sogar auf knapp 20.000 in einer Stunde.
Nicht schlecht für so kleine Tiere. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Energie das kostet, sagt Jansen.
Es ist das Anstrengendste, was ein Frosch im Leben tun kann. Also hüpfen, laufen, das ist gar nichts gegen Rufen. Rufen ist unglaublich anstrengend.
Dem Dermatonotus mülleri hört man die Anstrengung sogar richtig an. Diese Froschart lebt unter der Erde und ernährt sich von Termiten. Jansen und seine Kollegen nennen den Frosch übrigens altes knatterndes Motorrad. Also, vielleicht sollten wir den Fröschen etwas mehr Respekt zollen, weil sie sich geräuschmäßig so sehr ins Zeug legen und uns nicht ärgern, wenn sie uns hin und wieder mal vom Schlafen abhalten.
Brigitte Osterrath über das Quaken der Frösche. Dass es ständig neue Computerviren und Trojaner gibt, das ist ja längst Alltag. Aber jetzt haben IT-Experten einen Trojaner entdeckt, der offensichtlich ganz anders ist. Gefährlicher, er hat offenbar noch mehr Fähigkeiten als die meisten bisher bekannten Schadprogramme. Und es scheint so, dass die Geheimdienste, allen voran die amerikanische NSA, dahinter stecken. Getauft haben die IT-Experten das Programm auf den Namen Regin. Jörg Bunsmann, unser Deutsche Welle Computerexperte Regin, soll besonders gefährlich sein. Was macht ihn denn so gefährlich?
Ja, vor allem seine Machart. Also das Ding wurde sehr sorgfältig programmiert und es wird noch mehr Arbeit reingesteckt, damit man diesen Trojaner nicht entdeckt. Hat auch, muss man denen zugestehen, vergleichsweise gut geklappt. Regin soll es schon seit 2008 geben. Dass er entdeckt wurde, ist erst seit ein paar Tagen bekannt. Also das ist schon mal sehr ungewöhnlich. 2008, 6 Jahre, eine Ewigkeit im IT-Zeitalter. Und wirklich gefährlich ist dieser Trojaner auch deshalb, weil er unglaublich wandlungsfähig ist. Normalerweise, oft sind es jetzt Kriminelle, die Trojaner losschicken. Die machen das, um schnelles Geld zu verdienen. Das ist ein Stück Software. Man hat irgendeine Sicherheitslücke, da werden dann Daten abgefischt und wenn das Ding nicht mehr funktioniert, wenn die Sicherheitslücke geschlossen wurde, okay, dann nimmt man halt das nächste Stück Software. Bei Regin ist das anders. Das ist ein ganzer Baukasten, ein Puzzle, das man beliebig zusammensetzen kann. Das Programm kann verschiedene Teile nachladen. Der kann rausfinden, welche Internetseiten ich genutzt habe, mit wem ich E-Mails austausche. Es gibt die Möglichkeit, eine eingebaute Kamera im PC einzuschalten. Ich kann jeden Tastenanschlag speichern. Also kurzum, dieses Ding kann den PC von vorne bis hinten ausspielen und kontrollieren. Noch dazu tarnt er sich verdammt gut. Er kann auch verschleiern, dass er überhaupt auf einem PC war. Das Ding ist der absolute Albtraum für jeden Sicherheitsexperten.
Ich habe zu Beginn schon gesagt, man vermutet, dass Geheimdienste diesen Trojaner programmiert haben. Wie sicher sind sich die Experten denn da?
Naja gut, die Geheimdienste haben jetzt nicht ihre Visitenkarte in dem Programm hinterlassen. So blöd waren sie nicht. Das wird einem auch wundern, so geschickt, wie der Trojaner programmiert ist. Aber wenn man sich mal anschaut, wie aufwendig das Programm gebaut ist, wie lange es schon gepflegt wird, welche Möglichkeiten es bietet, das passt dann wirklich perfekt in die Strategie der Geheimdienste, insbesondere des amerikanischen Geheimdienstes NSA und des britischen GCHQ. So viele andere Kandidaten, die dahinter stecken könnten, gibt's dann auch gar nicht mehr. Wenn man schaut, wer könnte so ein Programm noch in Umlauf gebracht haben? Kriminelle kaum. Der Aufwand, der hier getrieben wurde, die Möglichkeiten, die Regin bietet, die sind einfach zu groß. Also sowas kann eigentlich nur eine staatliche Institution leisten. Und da bleiben eben diese zwei üblichen Verdächtigen, NSA und GCHQ, übrig.
Und wofür wird der Trojaner dann eingesetzt?
Er ist eigentlich perfekt, um andere Regierungen und Unternehmen auszuhorchen. Am Montag ist ja die Sicherheitsfirma Symantec damit nach vorne gestimmt und hat gesagt, wir haben da was entdeckt, einen wirklich dicken Fisch. Jetzt nach und nach kommen auch immer mehr Sicherheitsexperten um die Ecke und sagen, Moment mal, da war doch mal was. Wir haben doch vor Wochen, vor Monaten schon mal was gesehen. Ja, und jetzt, wir wussten es damals nicht so genau. Doch, wir können sagen, das steckt offenbar dahinter. Man geht zum Beispiel jetzt davon aus, dass der belgische Telekom-Anbieter Belgacom damit ausgehorcht wurde. Die sind deshalb wichtig, weil sie nämlich mit der Europäischen Union teilweise zusammenarbeiten. Also es könnte sein, dass es in Wirklichkeit um Dokumente ging, die eben bei der Europäischen Union gespeichert werden. Viele werden sich auch erinnern, vor ein paar Monaten, da gab es die Nachricht, auch in Deutschland würden Telekom-Anbieter ausspioniert. Die Deutsche Telekom war im Gespräch, NetCologne, ein Kölner Anbieter. Die Firmen selbst haben damals gesagt, sie haben alles geprüft, aber definitiv nichts gefunden. Auch da gibt es jetzt den Verdacht, Regin wurde dafür eingesetzt, weil eben dieser Trojaner sich, wie gesagt, sehr gut verstecken kann und dann auch aus dem Staub machen kann, sodass man im Nachhinein wirklich nichts mehr findet.
Dass die NSA großflächig spioniert, dass wir alle im Fokus stehen. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden haben wir uns ja schon fast so ein bisschen dran gewöhnt. Ist Regin jetzt noch ein weiterer Teil in diesem Spionagepuzzle?
Ja, kann man so sehen. Er passt perfekt zur NSA-Strategie, alles und jeden zu bespitzeln, alle Daten zu sammeln. Regin ist eben der Schlüsselöffner. Damit kann man Daten sammeln, an die man so normalerweise mit den üblichen Methoden, die ja auch schon sehr vielfältig sind, nicht rankommt. Nochmal ein Hebel mehr, um wirklich die Daten zu bekommen, die man haben will.
Was mich und meinen Computer angeht, kann ich erkennen, ob mein PC betroffen ist?
Nein. Sicherheitsexperten haben den Trojaner ja gerade erst entdeckt. Das heißt, die Antivirus-Software wird ihn deshalb noch nicht finden können. Allerdings muss man auch sehen, dass Regin offenbar ziemlich gezielt eingesetzt wird, um eben Firmen oder Regierungen auszuspionieren. Man kann sich den zwar auch als Privatnutzer einfangen, weil er offenbar über manipulierte Internetseiten verbreitet wird. Also ein falscher Klick und ich habe ihn vielleicht auch auf dem PC. Aber wenn ich den tatsächlich bei mir auf dem PC finden sollte, mir wird das schon zu denken geben. Entweder ich habe ihn irgendwie zufällig abbekommen, dann sollte sozusagen nur die Hülle auf meinem PC vorhanden sein, aber der Trojaner würde nicht aktiv geschaltet, der würde keine wirklichen Daten abgreifen. Ja, oder, das wäre eigentlich die gefährlichere Variante, ich bin für die Geheimdienste so wichtig, dass sie es tatsächlich auf mich persönlich abgesehen haben. Also ich wage mal von mir zu behaupten, ich bin nicht so wichtig. Meine Daten, die können NSA und Co. auch mit den ganzen Standardmethoden auffangen. Von daher habe ich eigentlich keine Angst, dass Regin sich irgendwo auf meinem PC eingenistet hat.
Regin, manchmal will man gar nicht ganz genau wissen, wer da was über einen weiß. Vielen Dank, Jörg Brunsmann. Und hier die Wissenschaftsnachrichten.
Auf der Raumstation ISS riecht es jetzt lecker nach Kaffee. Denn die Nachfolgerin von Alexander Gerst ist eingetroffen. Die Italienerin Samantha Cristoforetti soll im Weltall viele Experimente des deutschen Astronauten fortsetzen. Und sie hat eine Espressomaschine mitgebracht. Spitzname ISS-Presso. Auch 15 Dosen schwarzer Kaviar sind jetzt an Bord, für die Silvesterfeier im All. Als bisher letzte Astronautin der Europäischen Raumfahrtagentur ESA betreute 2001 die Französin Claudie Aigneré zahlreiche Experimente auf der ISS, rund 400 Kilometer über der Erde. Die Bomberpilotin Cristoforetti hat in München an der Bundeswehr-Universität studiert und spricht fließend Deutsch. Der vom Aussterben bedrohte Maifisch kehrt wieder in den Rhein zurück. Mehr als 300 Tiere seien in diesem Jahr bei ihrem Aufstieg aus dem Meer in den Oberrhein und seine Zuflüsse Mosel und Neckar beobachtet worden, teilte das nordrhein-westfälische Umweltministerium mit. Seit 2008 wurden im Rhein 8,6 Millionen junge Maifische ausgesetzt, in der Hoffnung, dass die erwachsenen Tiere später einmal von den Küstengewässern zurück in den Oberrhein wandern. Der Maifisch Alosa alosa gehört zu den Heringsarten und kann bis zu 70 cm lang werden. Er bewohnt die Küstengewässer und wandert im Frühjahr zum Leichenfluss aufwärts. Vor 100 Jahren stiegen große Schwärme Jahr für Jahr den Rhein hinauf bis weit hinter Basel. Wegen Überfischung brach der Bestand aber zusammen. Gewässerverschmutzung und die Zerstörung der Laichgebiete drängten den Maifisch im 20. Jahrhundert vollständig zurück. Das Jahr ist auf dem besten Weg zum deutschen Wärmerekord. Das sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Wenn kein sibirischer Dezember dazwischen funkt, kann 2014 das wärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Messungen in Deutschland werden. Und die geht bis ins Jahr 1881 zurück. Die langjährige durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland liegt bei 8,2 Grad. Bislang steht der Rekord bei 9,9 Grad, aufgestellt 2000 und 2007. Weltweit sieht es nach Angaben der US-Klimabehörde ähnlich aus. Die mittlere Temperatur von Januar bis Oktober dieses Jahres war global die wärmste, die jemals in den 10 ersten Monaten gemessen wurde. Sie lag um 0,68 Grad über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts für diese Zeitperiode von 14,1 Grad.
Und das war's auch schon vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mehr wie immer unter dw.de/wissenschaft oder folgen Sie uns auf Twitter. Dann wissen Sie immer, was wir gerade tun. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.